Journal Panorama.
Und da geht's heute um ein besonderes Stück Pädagogik und ihre Auswirkungen. Stichwort NAPOLA. Das Kürzel steht für Nationalpolitische Erziehungsanstalt. In einigen Dutzend derartiger Schulen sollte die Führergeneration des tausendjährigen Reiches herangezogen werden, mit einer Mischung aus militärischem Drill, ideologischer Indoktrinierung und kameradschaftfördernden sportlichen Betätigungen. Einer derjenigen, die dieser Erziehung unterworfen wurden, war Richard Picker, heute 67 Jahre alt. Als Neunjähriger wurde er in die Nazi-Kaderschmiede gesteckt. Nach dem Ende der Herrschaft des Nationalsozialismus wurde er, also das Erwachsenenalter erreichte, zunächst einmal katholischer Priester, wie er selbst sagt, vielleicht als Gegenreaktion auf das, was ihm als Kind widerfahren ist. Erst als er sich viel später dann zum Psychotherapeuten ausbilden ließ, hatte er die Chance, das Erlebte aufzuarbeiten und darüber zu reflektieren. Im Gespräch mit Theresa Perz zeichnet Richard Picker die Erfahrungen seiner Kindheit und ihre Folgen nach.
Der Psychotherapeut Richard Picker kam im Alter von 9 Jahren in eine Nazi-Kaderschmiede, in die sogenannte NAPOLA, Traiskirchen.
Ich kann bis heute diese ganzen Lieder, ich kann es noch der Reihe aufsagen, diese schwüle Heldenmythos, dieser vollkommen verrückte, tödliche Heldenmythos. Ich habe unlängst eine 70-jährige Frau getroffen, das war die BDM-Führerin aus der Umgebung. Wir sind im Taxi gefahren, die hat zu weinen begonnen und hat ihrerseits die Lieder gesungen. Und hat gesagt, wieso kriege ich das nicht aus mir heraus, wieso kann ich das so gut? Man müsste die Texte der Lieder kennen. Die sind nicht harmlose, kein schöner Land in dieser Zeit. Die barocken Kriegslieder wie »Ich habe Lust im weiten Feld zu streiten mit dem Feind« oder »Kein schönerer Tod ist auf der Welt, es wäre vom Feind erschlagen« oder »Der Tod reiht auf einem kohlschwarzen Rappen, er hat ein undurchsichtige Kappen«. Grauenvoll, wenn man sich's ganz genau überlegt. Ne?
Der NAPOLA-Eintritt geschah auf Wunsch der Eltern, die sich für ihren Sohn eine große Zukunft im Dritten Reich erhofften. Deswegen schickten sie ihn zur Aufnahmeprüfung für die Eliteschule. 650 Burschen traten an. Der 9-jährige Richard Picker war unter denen, die bestanden. In der NAPOLA ging es um Abhärtung und Gehorsam.
Der psychische Druck war so groß, dass ich zu dieser 75%-Gruppe der Bettnässer gehört habe, gleich vom Anfang weg. Nicht? Wenn ich Ihnen den Tageslauf schildere, für mich war das wie eine Horrorinszenierung, nur war meine ganze Ehre ist an dem gehangen. Also meine Eltern wollten das, die Eisenstadt war eine sehr kleine Stadt. Es ist in der Lokalzeitung gestanden, also die Ehre unserer Eisenstadt, was weiß ich, wird jetzt durch den kleinen Herrn Richard Picker da gerettet, der jetzt in die NAPOLA und so hin und her gekommen ist. Nicht? Und wir mussten um 6 in der Früh aufstehen, Morgensport, bei jedem Wetter, bloßfüßig über Schotterwege laufen. Es gab keinen Schritt, den man von A nach B ohne Marschbefehl machen konnte, also im Gleichschritt, im Dauerlauf. Ich kann, glaube ich, heute mit meinen 68 oder 67 Jahren, ich würde mir bei jeder Parade mit exerzieren trauen, weil wir täglich 2 bis 3 Stunden exerziert haben, locker. Und täglich 2 Stunden Turnen gehabt haben. Wir mussten als 9-Jährige 10-mal die Kletterstangen im Turnseil rauf und runter kriechen und ebenso 10-mal die Taue. Jetzt, wenn Sie das jemals probiert haben, Sie gewusst, wenn Sie das einmal machen und Sie passen nicht unglaublich auf, rutschen Sie runter von oben und dann haben Sie Brandwunden auf den Füßen. Sie müssen aber noch 9-mal. Die NAPOLA war für mich schrecklich. Ich habe das überlebt, weil ich gewusst habe, dass sich mein Vater freut. Nicht? Für den war das eine Ehrensache. Ich war ein eigentlich schlechter Schüler. Ich war psychisch unglaublich unglücklich, weil ich der Schwächste war in meinem Zug, in meiner Klasse. Und die Rangordnung war die körperliche Hackordnung.
Das dahinterstehende Menschenbild, das die nationalsozialistische Pädagogik vermittelte, das Gesunde und Starke wird sich durchsetzen, indem es all diesen Belastungen standhält. Wer nicht so gesund und stark ist, der geht unter.
Das Menschenbild hat auch bewirkt, dass es eine eigenartige Stimmung aus, ich würde das wie Wagners Ring der Nibelungen, diese schwülstige, romantische, unglaublich gekonnte Stimmungsmusik, die eigentlich ein totales Untergangsdrama war, wo es keine Frauen oder Mädchen gab, es sei denn so Brünnhilden, die auf wilden Pferden herumreiten und mit eingelegten Speer nicht, oder sowas, und Helden, die verraten werden, irgendwie alle Leute niederknüppeln und am Schluss selber draufzahlen. Und wir haben bei unseren Feierlichkeiten in der NAPOLA in der ersten Reihe Eichensesseln stehen gehabt, 13 Stück, überall das deutsche Kreuz als Lehne und überall der Name eines Schülers, der bereits im Krieg gefallen war, weil wir ja ab der 6. einrücken mussten.
Im Rückblick zeigt sich Richard Picker erschüttert darüber, wie wirksam diese Pädagogik war.
Dieses Menschenbild hat auch bewirkt, dass überhaupt sozusagen ein ziviles Leben keinerlei Wert hat. Ich kann mich erinnern, wir haben gesprochen, was ich nach dem Endsieg werden will. Dann habe ich gesagt damals, ich will Musiker werden und wenn ich alt bin, rücke ich in den Krieg ein und sterbe für den Führer. Das würde ich völlig mischucke. Aber es ist interessant, das war 10-11-Jährigen gar nicht vorstellbar, dass ja der Führer längst tot sein muss, wenn ich einmal alt bin. Das gibt es ja gar nicht, ne? Aber es war alles mythischer Natur. Zum Beispiel, also Söhne oder Töchter, die kriegt man natürlich deswegen, damit sie an die Front gehen und damit der Führer Soldaten hat. Auch klar, ne? Wenn man an Ausländer denkt, zum Beispiel Franzosen, Engländer, Italiener, die waren so minderwertig, dass ich kann mich gut erinnern, in Deutsch und in Zeichnen haben wir so Zeichnungen gehabt und dann das Glück, ein Deutscher zu sein, wie gut, dass ich kein Franzose bin oder gar ein Engländer oder sowas Schreckliches, ein Army. Ne? Diese ganze in sich geschlossene Welt, die durch ihre Atmosphäre so stark gewirkt hat, die ist in Dreiskirchen nur durch Zivilisten durchbrochen worden, wie ein Deutschlehrer und ein Mathematiklehrer. Einen von diesen habe ich mal da unten auf der Alserstraße getroffen und habe zu ihm gesagt, ja, Herr Professor, können Sie sich noch erinnern? Ja, ja, ich kann mich gut erinnern. Dann habe ich gesagt, ja, Herr Professor, wieso haben Sie damals schon gesehen, dass das ganze Nazitum nichts wert ist? Und dann hat er zu mir gesagt, schau, Kinderl, hättest du damals mit deinen 10 Jahren einen Wirtschaftsatlas lesen können und hättest du den Wirtschaftsatlas aufgeschlagen, dann hättest du gesehen, wo es Eisen, wo es Erdöl, wo es Kohle gibt und dann hätte dein klarer Verstand dich gelehrt, wie lang der Zauber gehen kann. Ne? Das war ein unvorstellbarer Vorgang für uns alle. Ne? Und so hat es dann ungefähr 2 bis 3 Jahre gedauert nach Kriegsende, bis ich überhaupt glauben konnte, dass der Krieg verloren ist. Ich hatte natürlich hab ich das gewusst, ne? aber ob das wirklich stimmt alles, nicht? Ob nicht irgendwo eine Wunderwaffe oder irgendwas ist, das ist die Macht dieser Ideologie. Und natürlich war es meine große Chance, dann in der Psychotherapie diese ganze Zeit noch einmal von vorn bis hinten anzuschauen. Und es ist, wenn man so will, war ich eigentlich als Kind auf die Täterseite geschoben worden, wenn man so will, auf die nationalsozialistische Seite, aber unterm Strich war ich eigentlich ein schrecklich verwundetes, traumatisiertes, empfindsames Wesen.
Am wichtigsten war das Gebot des Gehorsams dem Erzieher gegenüber. Treue zu Führer, Volk und Vaterland. Solidarität unter den Mitschülern wurde sanktioniert. Wer eher zu einem Mitschüler hielt als zu einem Erzieher, galt als Verräter.
Um ein kleines Beispiel zu sehen, wenn es den täglichen Morgenappell gab, da standen also alle, und natürlich, man tratscht mit dem Nachbarn. Wenn also der Kommandant der Klasse entdeckt hat, dass da 2 tratschen, dann hat er die vortreten lassen und die mussten einen sogenannten Watschenkampf aufführen. Die mussten sie vor der Klasse aborfeigen, bis einer geweint hat. Das hat also überhaupt nichts genutzt, dass einer seinen Freund geschont hätte. Der musste da fest hingläschen, je geschwinder einer weint, je eher war der Zauber vorbei. Oder wenn einer ein Loch im Socken gehabt hat, das so schier war, dass man es von außen gesehen hat und das also irgendwie ein Vergehen war, weil er es in der Putz- und Flickstunde nicht anständig selber gestopft hat, im Übrigen, ne? Ja, dann hat er vielleicht durch die Salzergasse müssen. Das heißt, die sind dann in 2, die ganze Klasse hat eine Zweierreihe gebildet und der Delinquent musste von hinten nach vorn durchrennen und alle haben auf seinen Rücken gedroschen, ne? Zum Beispiel. Und das sind ganz schreckliche Dinge. Wenn Sie das ein paar Mal erlebt haben, da ist Ihnen, also da gehört eine Unmenge Kraft dazu, da solidarisch zu sein mit jemandem.
Mitgefühl war weibisch, eines Mannes unwürdig.
Oder weinen oder so, das war das Letzte. Ein deutscher Junge weint nicht. Man muss sich den Hitler vorstellen. Zäh wie Leder, flink wie Windhunde, hart wie Grubstahl. So wünsche ich mir meine Jungen, hat der Hitler gesagt. Das ist überall gestanden. Nicht? Und natürlich an den Wänden Bilder aus der deutschen Heldensagen, aus der Edda und so, mit gotischer Schrift und schwarzen Kohlesprüchen, ewig wird walten der Toten, Tatenruhm oder solche Sachen. Es war fugenlos. Es war fugenlos. Da war nichts. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal einen Singwettbewerb gehabt und da sind wir nach Wien geführt worden, feierlich, auch natürlich in Uniform, im Gleichschritt Marschlings um am Palais Lobkowitz. Und da hat die BDM, die weibliche Hitlerjugend, hat also Bald prangt den Morgen zu verkünden, gesungen von Mozart und das Bandl der Zeit. Die haben das gesungen, sehr lieb, sehr schön. Wir haben das überhaupt nicht verstanden. Das war wie, ich weiß nicht wie, das war das Seltsamste der Welt. Das ist, also was spielt sich hier ab? Ich kann mich erinnern, wir sind in der Bodnerbahn rausgefahren und wir waren irgendwie desorientiert über diese, was man überhaupt, das Ballet Lobkowitz, nicht so. Wir haben Schloss Sanssouci, das wäre was gewesen in Berlin, aber doch nicht das Ballet Lobkowitz in Wien da, nicht? Und so. Also das war ein wirklicher Kulturbruch, ein wirklicher schwerer Kulturbruch.
Richard Picker hatte seinerzeit in der normalen Schule in Eisenstadt eine Klasse übersprungen. Er war also von Haus aus jünger als seine Kameraden, auch in der Napola. Dadurch war er immer der Kleinste und der Schwächste bei den militärischen Übungen, die den Alltag in der Napola bestimmten. Richard Picker litt deswegen unter schlimmen Minderwertigkeitsgefühlen.
Weil der einzige Stolz in der Überwindung von kriegerischen Schwierigkeiten ist. Also zum Beispiel mussten sie laufen, reiten, weitspringen, Diskus werfen, Kugelstoßen, schwimmen natürlich. Ja, und vor allem Gelände spielen. Gelände spielen heißt, ohne Waffen Angriffe laufen. Im Wald, durch die Schwächer durch die Fischer, durch jeden Fluss, den es so gab, musste man durchkommen, ne? Auf der einen Seite ist mir das später zustatten gekommen, weil ich ihre Kondition gehabt habe, nach dem Krieg. Aber es gibt Fotos aus der Zeit. Wir waren dürr mit Schatten unter den Augen und abgemagert und zäh. Wir waren sicher sehr zäh. Aber wenn Sie nach das, was man emotionale Erziehung nennt, null. Das besteht aus Heldentum und Gehorsam und sonst nichts. Ja, und übrigens sexuelle Erziehung, ne? Das ist vielleicht Sexualpädagogik. Null. Null, null, null. Die ganze Sexualpädagogik hat bestanden aus Reinbleiben und Reifwerden, ist die höchste und größte Lebenskunst. Das hat dann später die katholische Jugend übernommen, sehr sinnvollerweise, diesen seltsamen Spruch. Also das war unglaublich. Das war die Absenz von all dem, was man eine verstehende Pädagogik nennt. Heute, was humanistische Pädagogik wäre. Und es war alles, was Angstpädagogik heißt, Verhaltensmodifikation von außen, ohne jede Einsicht und immer Identifikation mit dem Führer. Es war ein reiner, quasi religiöser Führerkult. Und je mehr oder je weicher jemand innerlich war und da zugestimmt hat, je tiefer hat es ihn reingezogen. Also wenn ich an die Schüler schaue, die dann Widerstand geleistet haben, dann waren es eher also aus Bauernfamilien, so traditionelle niederösterreichische oder oberösterreichische Bauernsöhne. Ne? Die haben aber auch einen Hintergrund gehabt. Während ich war kein Bauernsohn, ich war ein Wiener. Ne? Eigentlich ein Wiener, den es nach Eisenstadt verschlagen hat. Viel zu jung.
Gefühle durfte man nicht äußern. Das Einzige, was es gab, war Pflichtgefühl. Eine Mischung von Aggressivität nach außen, Identifikation mit der Staatsführung, nach innen jedoch Angst und Ohnmachtsgefühle. Es war bereits Krieg zu der Zeit. Immer wieder erhielten Zöglinge Nachricht davon, dass der Vater im Krieg gefallen war, der Bruder verwundet oder das Haus, in dem Mutter und Schwester wohnten, zerbombt worden war. Bei jedem Bombenangriff mussten die Jugendlichen um das Leben ihrer Familien fürchten. All diese Gefühle durften jedoch im Sinn der nationalsozialistischen Heldenhaftigkeit nicht geäußert werden.
Die hitlersche Pädagogik, die Produktion des heldischen, arischen Übermenschen, der alles kann und alles nicht und die höchste Kultur hat und der auf alle Untermenschen natürlich mit unglaublicher Distanz heruntersieht. Und das war ja gar keine Frage. Ich kann das so gut verstehen, wenn man das sieht, was ich, Heinrich Himmler marschiert durch die KZs und sagt, ja, einer muss ja die Drecksarbeit tun, nicht? Das ist eben die SS, wir tun das. Nicht? Das war so, das ist eine Stimmung, das ist nicht eine Logik, das ist eine ganz spezielle Stimmung, in der eine ganze Bevölkerungsgruppe steckt. Darum bin ich sehr unglücklich mit manchen Äußerungen, die heute über die faschistische Zeit gehen. Die sind intellektuell völlig richtig, aber begreifen nicht, dass es in einem viel höheren Ausmaß eine aufgeputschte Emotionalität zugunsten Hitlers war. Die ist nicht rational gewesen. Ich war verrückt. Es war einfach verrückt. Ne? Darum ehre ich ja meinen Lehrer so sehr, der gesagt hat, hätten Sie doch den Wirtschaftsatlas aufgeschlagen. Sie hätten mit klarer Vernunft auch mit 10 Jahren sehen können, wo es Erdöl gibt und wo nicht. Ne? Aber wir waren überzeugt, da können die Amerikaner Öl haben, was sie wollen, mit unserem Heldenmut, wir versenken alles. Ne? Und das war auch die NS-Propaganda. Wenn Sie an Goebbels denken, wollt ihr den totalen Krieg? Wir wollen! Ne? Das war schon zu einer Zeit, wo es nicht einmal mehr ein Promille Chance gab, den Krieg zu gewinnen. Die Chance gab es nicht, ne? Von Anfang an eigentlich nicht. Ne?
Innerlich fühlte man sich leer und kalt, weil man seine Gefühle ja nicht zulassen durfte.
Aber solange man sie nach außen projizieren kann, was sehr wichtig ist, also auf Engländer, Franzosen, Italiener, diese Katzelmacher, nicht? Tschuschen, Ungarn. Ungarn waren ja zeitweise Verbündete, nicht? Aber dann schon weiter. Russen,